Vielen Dank für diese Zeit, die ihr vorbereitet habt, in die ihr uns mit reingenommen habt, eine Zeit mit Gott im Lobpreis, im Liedersingen. Ich hoffe, wir haben die Zeit genießen können, auch wenn vielleicht ein englischer Text da war und wenn wir kein Englisch sprechen, dass wir trotzdem irgendwie es wohltuend aufnehmen konnten, uns jetzt nicht daran geärgert haben, Anstoß genommen haben, sondern das wirklich so genießen konnten. Denn es ist wichtig, dass wir immer wieder diese Zeiten haben, wo wir nicht nur mit dem Kopf an Gott glauben, sondern wo wir ihn auch wirklich spüren, erfahren können, erleben können. Unsere Seele braucht es auch, sonst verhungert sie mit der Zeit. Und letztlich sollen solche Zeiten des Lobpreises, der Anbetung uns einen Vorgeschmack liefern auf den Himmel, wie es sein wird, einmal mit Gott in seiner Herrlichkeit zusammen sein zu können. Und die sollen eine Stärkung sein auf dem Weg hin in Richtung Himmel, weil immer wieder entweder von außen oder von innen in Fragestellungen auf uns kommen werden, ist es überhaupt der richtige Weg? Ist es überhaupt noch der richtige Weg, den wir vielleicht mal eingeschlagen haben? Von daher vielen Dank, mir hat die Zeit gut getan und auch deine ehrlichen Worte, wie es dir heute Morgen gegangen ist, wie deine Seele nicht so hierher wollte, die wäre lieber noch im Bett geblieben und du dann aber gesagt hast, nein, es ist richtig, das jetzt hier zu machen. Vielen Dank dafür. Wir befinden uns in der sogenannten Passionszeit, also die Zeit seit Aschermittwoch in Richtung Ostern. Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, was heißt denn Passionszeit? Es heißt Zeit der Buße, zumindest bei Wikipedia stand so, Zeit der Buße und Besinnung auf die Erlösung von Sünde und Tod durch das Kreuzesopfer Jesu Christi. Und die Passionszeit erreicht an Karfreitag ihren Höhepunkt. Wir sind da jetzt so ungefähr mittendrin. Und es ist gut, wenn das, was dann uns, was wir an Ostern, an Karfreitag dann vor Augen haben, wenn wir da nicht einfach so rein stolpern, sondern schon ein bisschen uns innerlich darauf vorbereiten. Und vielleicht kann der Predigttext von heute dazu helfen. Ich lese uns aus Johannes 12, die Verse 23 bis 28 nach der Übersetzung, Neue evangelistische Übersetzung. Doch Jesus erwiderte, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar wird. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin, und mein Vater wird ihn ehren. Ich bin jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Aber deswegen bin ich ja gerade in diese Zeit hineingekommen. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme vom Himmel, das habe ich bis jetzt getan und werde es auch diesmal tun. Soweit der Bibeltext. Ich möchte jetzt den mit euch durchgehen und mir mit euch ein bisschen genauer anschauen, was Gott uns hier in seinem Wort sagt. Wir beginnen mal mit den ersten zwei Versen. Und da wird schon deutlich, worum es geht. Jesus gebraucht ja dieses Bild vom Weizenkorn, das sterben muss, um nicht allein zu bleiben. Und ist ja eigentlich ein einsichtiges Bild, wenn man ein kleines Weizenkorn sich anschaut, dann bleibt es erstmal allein und wenn man es dann in die Erde packt und es geht dann auf, dann verschwindet das Weizenkorn, löst sich auf, ist nicht mehr da, man könnte sagen, ist gestorben und ist aber doch nicht gestorben, sondern wächst dann auf und da können dann in diesem, was dann aufwächst, ganz viele neue Weizenkörner dann entstehen. Es bringt viel Frucht. Und was Jesus hier sagt, ist im Grunde ein Bild für sein Sterben am Kreuz. Wir sind in der Passionszeit, wir gehen auf Karfreitag zu. Jesus wusste auch, er geht damals auf sein Sterben zu und hat seinen Jüngern da vermittelt, ja, was da passieren wird. Die hatten ja keine Ahnung, die wussten ja noch nicht. Wir gucken jetzt in der Rückschau drauf. Und Jesus wusste, er wird sein Leben geben müssen für die Sünde der Welt. Für unsere Sünde, für das, was nämlich letztlich hier reingekommen ist durch die Sünde, den Tod. Gott ist Leben, er hat das Leben geschaffen und der Tod ist die Folge der Sünde, nämlich, dass wir in unserem Leben nicht mehr orientiert sind auf Gott. Und Gott ist der Wichtigste für uns in unser Leben. Wenn wir nicht mehr auf ihn orientiert sind, wird es schwierig. Und seitdem sind wir dem Tod und der Vergänglichkeit ausgeliefert. Das ist das, was wir, wenn wir uns das Leben anschauen, entweder in der Welt oder unser eigenes Leben, immer wieder vor Augen bekommen. Der irdische Tod, das ist ja das, was wir so in der Welt erleben, was dann auch unserer Seele zu schaffen macht, wenn wir Krankheiten haben. Das sind ja so Vorboten des Todes. Das ist ja nicht das, was Gott will. Krankheit war ja nicht seine Idee, sondern das ist die Folge letztlich daraus, dass der Tod Macht bekommen hat, dass der Tod durch die Sünde in diese Welt reingekommen ist. Und unser irdischer Tod ist so ein gnädiger Hinweis, dass da grundsätzlich was im Argen liegt, was der Heilung, was der Wiederherstellung bedarf. Und da geht es letztlich um die Heilung und Wiederherstellung unserer Verbindung zu Gott. Es gibt nur Leben in der Verbindung mit Gott. Dass es hier so viel Leben gibt, ist Gnade Gottes, aber wir kriegen den Hinweis, irgendwas stimmt nicht. Das sehen wir durch Krankheit, Leid, Not und so weiter, weil ein guter Gott an dem Ganzen keinen Spaß hat, Leid, Not und Krankheit und so weiter. Das war nicht seine Idee für uns, sein Wunsch, sein Wille für uns. Und Jesus, und das ist das Krasse, er ist ja der Mensch gewordene Gott, der aus der Herrlichkeit Gottes hier auf die Erde gekommen ist, um unseren Tod zu sterben. Das war seine Mission, das war sein Auftrag, damit Gott uns seine Liebe auf eine Weise zeigen kann, wie es tiefer nicht geht. Und interessant ist ja, Jesus, er sagt, das Weizenkorn bleibt nicht alleine. Und damit ist für mich von Jesus her ganz klar ausgedrückt, Gott stirbt unseren Tod, um eben in der Ewigkeit nicht allein zu sein, sondern uns bei sich haben zu können, an dem Ort, wofür den wir eigentlich bestimmt sind, von dem wir vielleicht jetzt in der Lobpreiszeit ein bisschen was spüren konnten, sehen konnten, diese Lust haben, ja, es muss doch irgendwo ein Leben geben, wo dieser Tod, dieser ganze Mist, dieses ganze qualvolle, leidvolle, wo das nicht mehr regiert, wo das nicht mehr Sagen hat, wo wir davon frei sein können. Es war Gottes Plan, dass er sich für uns opfert, dass er für uns in den Tod geht, damit wir in der Ewigkeit im Himmel bei ihm sein können. Und dazu war nötig, und das war der Plan Gottes, warum Jesus hierher gekommen ist, dass er unser Gott selber bei drauf zahlt, dass er zum Verlierer wird, um uns für sich zu gewinnen. Und deswegen sagt Jesus auch am Anfang hier, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar wird. Jesus soll verherrlicht werden als unser Stellvertreter vor Gott. Es soll sichtbar werden für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass unser Gott uns nicht verloren gibt, sondern uns zurückgewinnen will. Und dass Jesus dazu in die Welt gekommen ist und dazu auch gestorben ist. Soweit mal diese ersten zwei Verse. Jetzt geht's, finde ich, sehr interessant weiter mit dem Vers 25. Ich glaube nämlich, dass da Jesus dann gar nicht jetzt mehr von sich spricht, sondern eben seine Jünger, seine Schüler in den Blick nimmt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auch uns. Und dass er hier nämlich eine ganz wichtige Frage thematisiert, die super wichtig ist für unser Leben. Und nicht nur unser Leben, wenn wir schon mit Jesus leben, sondern ganz grundsätzlich. Es geht nämlich um die Frage, wer soll die Führung haben in unserem Leben? Wer oder was soll über unser Leben bestimmen, in welche Richtung unser Leben geht? Soll unsere Seele das Bestimmende sein oder Gott? Soll unsere Seele uns vielleicht im Bett halten wegen der Zeitumstellung, auch wenn wir einen Dienst zugesagt haben? Oder ist es dann doch, dass wir sagen, aber es ist wichtig, dass die Gemeinde auch eine Möglichkeit hat, Gott zu begegnen? Und dann, du hast uns vorhin ein bisschen von diesem inneren Kampf gezeigt, uns da reingucken lassen und hast dann das so schön gesagt, wer dich hier willkommen geheißen hat. Und dass ja, Gott dich hier willkommen geheißen hat, dass du hier in seinem Haus ankommen konntest und sagen konntest, wow, ich bin ja nicht der Erste hier. Da ist ja schon einer, der mich erwartet, der sich freut auf mich und der sich freut über den Dienst, den ich jetzt hier auch tun darf. Die wichtigste Frage vielleicht unseres Lebens, wer soll bestimmen darüber, in welche Richtung es geht? Unsere Seele oder darf Gott darüber bestimmen? Vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr auf die Folie geguckt habt, dass ich da noch in geschweiften Klammern was eingefügt habe in die Übersetzung der NEÜ, der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Die meisten Übersetzungen übersetzen so wie die NEÜ, wer sein Leben liebt. Genau, da sind wir schon, ja. Wer sein Leben liebt. Und zwar steht da im Griechischen das Wort Psyche. Klingelt da so ein bisschen was? Psyche, Psychologie, Psychiater und so weiter, Psychotherapie. Ja, das griechische Wort, was da steht, ist Psyche, das heißt eben Seele und Leben. Als Gott den Menschen schuf, hauchte er ihm seinen Atem ein und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Nefesh. Das ist das hebräische Wort für Seele und Leben. Und das griechische ist Psyche. Und das gehört ganz fest zusammen, das kann man gar nicht trennen, denn die Seele ist das, was uns Menschen lebendig sein lässt. So wie es in Genesis 2, in 1. Mose 2 beschrieben ist, Gott hat uns den Lebensatem, seinen Atem eingehaucht und das hat uns zu einer lebendigen Seele werden lassen. Und die Seele, die hat Gott mit einer ganz gesunden Grundeigenschaft ausgestattet. Sie will nicht sterben, sie will leben. Die Seele hat uns Gott nicht zum Sterben gegeben, sondern zum Leben gegeben. Und deswegen hängt unsere Seele so am Leben. Und es hat was Urgesundes, wenn wir am Leben hängen. Da ist nichts Falsches dabei. Jesus hing auch am Leben. Wenn ich mir das vorstelle, im Garten Gethsemane, wie er da gerungen hat, als wirklich ihm ganz, ganz klar vor Augen stand, was da auf ihn zukommen wird, wenn er dann am Kreuz stirbt. Da hat Jesus gebettelt um sein Leben. Die Seele von Jesus wollte nicht sterben. Dieses Urgesunde war auch in Jesus natürlich, was wir auch in uns tragen. Unsere Seele will nicht sterben. Jesus hatte keine Todessehnsucht. Das zeigt ja letztlich, was in der Depression oder dann im Suizid an Gefährlichem letztlich drin steckt, weil da letztlich dann der Tod der Sieger sein soll und der Tod die Erlösung sein soll. Aber der Tod ist letztlich nicht von Gott als Erlösung gedacht, sondern der Tod ist das, was reingekommen ist und die Infragestellung des Lebens ist. Jetzt hat unsere Seele halt ein Problem. Sie will leben, sie muss eigentlich leben, sie hängt am Leben. Jetzt ist aber der Tod in der Welt. Und der Tod macht in seinen unterschiedlichen Facetten unserer Seele Not. In der Krankheit spüren wir das vielleicht schon ein bisschen, dass wir dann auch vielleicht depressiv werden, nicht mehr richtig leben wollen, wenn das mit der Krankheit nicht aufhört und immer so weitergeht oder immer noch schlimmer wird. Und obwohl wir da noch leben, wollen wir dann vielleicht gar nicht mehr leben. Und ja, die Seele möchte dieser Not natürlich ausweichen, die der Tod in dieser Welt mit sich bringt. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, diesen Kampf, den die Seele aus sich selbst raus gegen den Tod versucht, den kann die Seele nicht gewinnen. Den kann sie nur verlieren. Diesen Kampf gegen den Tod, den kann nur Gott gewinnen. Er hat das Leben geschaffen, durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Aus eigener Kraft werden wir die Wirkung des Todes auf uns und unsere Seele nicht aufheben können. Das kann allein und ausschließlich der Schöpfer, der genau deswegen auch unser Erlöser sein will. Jetzt, ich musste das hier ein bisschen anders gestalten, die nächste Folie kommt noch nicht. So, und jetzt kommt nämlich das nächste Krasse rein. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich da auch noch ein Wort ergänzt habe in geschweifter Klammer. Wer ihm ist es aufgefallen? Da ist noch ein Wort aufgetaucht. Hassen, Hass, ja. Denn unsere unerlöste Seele, da gibt es etwas, was die zutiefst hasst, was sie verabscheut. Wie gesagt, die unerlöste Seele, bitte da genau hinhören, ja. Die verabscheut nämlich, Hilfe nötig zu haben. Die würde es lieber auf ihre Weise schaffen, da rauszukommen, aus diesem Gebundensein an den Tod und da nicht sich befreien können von. Und ja, die Seele, die versucht lieber auf ihre eigene Weise glücklich zu werden in dieser Welt und ihre Ziele zu erreichen, als sich von Gott reinreden zu lassen. Und jetzt ist eben das der große Konflikt. Wenn wir auf Gott und sein Wort hören und uns daran orientieren wollen, wird das nämlich immer wieder zu Spannungen führen und zu Konflikten in uns mit dem, was Gott uns sagt, was er von uns will, was er für uns will und dem, was unsere Seele aber meint zu wollen und zu brauchen und zu, ja, was passieren soll. Und wenn dann unsere Seele unerlöst ist und meint, unbedingt die Führung und Kontrolle haben zu müssen, dann ist eben der Konflikt da und das Problem. Und ja, dieses Wort hassen, was ich da ergänzt habe, es ist ja jetzt ein bisschen anders im Text untergebracht, als ich es jetzt gerade erwähnt habe. Dieses Wort, ihr werdet es in vielen deutschen Übersetzungen finden, die jetzt auch schon angefangen haben, in der Bibel zu gucken. Habt ihr, welches Wort ist da, wie ist es da bei euch beschrieben? Da ist Hassen beschrieben, genau. Genau, also Rolf hat eine Bibelübersetzung, da steht Hassen drin, aber es ist in der Anmerkung erwähnt, das, was in der neuen evangelistischen Übersetzung, wie es da übersetzt ist, nämlich zurückstellen, nicht an die erste Stelle setzen. Das kann nämlich das Wort, was im Griechischen dafür Hassen verwendet wird, auch heißen. Und deswegen habe ich mich für die neue evangelistische Übersetzung entschieden, weil ich das als hilfreicher fand. Es geht hier nicht, und das ist mir ganz wichtig, um Selbsthass oder um Lebensverneinung. Ein Gott, der das Leben will, der fordert uns ja nicht an, uns selbst zu hassen und das Leben zu verneinen, sondern, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass ich auch da das mit der Seele ergänzt habe, was jetzt diese Übersetzung nicht so bringt und die meisten anderen Übersetzungen auch nicht. Ich glaube, ich habe nur zwei Übersetzungen gefunden, wo die sich getraut haben, das mit Seele zu übersetzen. Dass es letztlich um unsere Seele geht, wo die Entscheidungen dann, also nicht fallen, im Herzen fallen die Entscheidungen, aber die Seele will Einfluss nehmen auf das Herz. Jetzt entscheide dich dafür, das zu tun, was ich gerne hätte. Und ich glaube, und deswegen gefällt mir dann wiederum das Wort Hass an der Stelle sehr gut, wenn wir in unserem Herzen entscheiden, wir werden nicht dem folgen, was unsere Seele sich wünscht, wird die Seele sich gehasst fühlen. Ja, die wird sich abgelehnt fühlen, die wird sich so vorkommen, ich bin egal, keiner hört auf mich und so weiter. die wird sich als Verlierer fühlen. Das ist dieser innere Konflikt, in den wir dann kommen, zwischen dem, was Gott für uns hat, für uns möchte, und dem, was aber unsere Seele so mag. So, und jetzt sollte eigentlich genau der nächste Vers kommen, Vers 26. Da spricht jetzt Jesus ganz klar diejenigen an, die mit ihm unterwegs sein wollen und ihm dienen wollen. Die sollen sich nämlich darüber im Klaren sein, wer bei ihnen die Führung und die Kontrolle haben soll im Leben. Denn wer seiner Seele die Führung überlässt, der wird immer wieder in Konflikt kommen mit dem, was Gott will, was er für einen Auftrag hat, was er für einen Plan verfolgen möchte. Und man wird auch immer wieder in Konflikt kommen mit Gottes Wort und seinen Zusagen. Und deswegen ist es für die Nachfolger von Jesus so kolossal wichtig, dass sie nicht sich von ihrer Seele bestimmen lassen wollen, was die ihnen vorgibt. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass Gefühle schlecht sind oder Empfindungen. Die sind ganz wichtig, die gehören ganz elementar zu uns dazu. Denn die hat uns Gott gegeben. Er selber hat ja auch Gefühle, sagt uns die Bibel ganz deutlich. Zorniger Gott, da sind Gefühle im Gang. Barmherzig, er fühlt mit. Das ist damit auch gemeint, bei Barmherzigkeit, es schwingt damit. Das rührt sein Herz an, das macht was mit ihm. Also, ich will hier nicht gegen Gefühle reden, sie gehören dazu. Aber wenn sie das Bestimmende in unserem Leben sind, dann wird es unter Umständen richtig haarig. Ich sehe ein paar Leute nicken, die das auch schon selber am eigenen Leib erlebt haben, was dann draus geworden ist, wenn die Seele am Steuer sitzt. Die Seele ist nämlich kurzsichtig. Die denkt nicht über die Konsequenzen nach. Die guckt nicht, in welche Richtung bringt mich das dann. Das kann unser Geist, der kann schon ein bisschen mehr die Sachen durchdenken. Die Seele lebt im Hier und Jetzt, im Augenblick. Das ist auf der einen Seite das Schöne, aber es kann eben auf der anderen Seite auch das Schwierige sein. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, wenn wir mit und für Jesus unterwegs sein wollen, wer soll das Bestimmende sein bei uns? Wer soll die Führung haben? Und jetzt noch zum Hintergrund dieses Textes. Das könnt ihr, wenn ihr das zu Hause euch anschaut, in den Versen davor entdecken. Jesus hätte in dieser Situation, wo er angesprochen wurde von Jüngern, die Möglichkeit gehabt, für seine Seele was zu tun. Dass die nämlich sich geehrt fühlt, weil Leute da sind, die ihn sehen wollen. Da waren nämlich Leute zum Passafest nach Jerusalem gekommen, aus dem Ausland. Das waren keine Juden, das waren aber den Juden zugetane Leute und die wollten in Jerusalem das Passa feiern. Und die hatten anscheinend gehört, oh, da ist so jemand, der hat's drauf. Der redet in einer Weise über Gott, das macht kein anderer, da passiert ein Wunder, wie wir so noch nie erlebt haben. Und dann ist natürlich logisch, dass die dann auch Interesse haben, vielleicht Jesus zu sehen. Die reden mit Philippus und Andreas, Jüngern von Jesus, ob sie denn Jesus treffen können. Dann gehen der Philippus und der Andreas zu Jesus, fragen den, oh, ist das möglich, dass du, ja? Und dann antwortet Jesus mit dem, was wir da in diesem Text haben. Also eigentlich erteilt Jesus dem Wunsch der Leute eine Absage, aber Jesus hätte sich geehrt fühlen können. Oh, da interessieren sich Leute für mich, die wollen mich treffen, yeah. Und er hätte auch die Chance gehabt, in die Geschichte einzugehen, ja, dass er derjenige ist, der zuerst das Evangelium in die heidnischen Völker gebracht hat, über die Grenzen Israels hinaus. Das war aber nicht der Plan des Vaters. Er wusste, er ist geschickt zum Volk Israel. Ich weiß nicht, ob Jesus in der Seele da so einen kleinen Reiz gespürt hat, da jetzt drauf einzugehen. Ich erlebe mich öfters als Pastor, dass wenn jemand irgendwie Hilfe braucht, meine ganze Helfergeschichte, wie sagt man da, dieses Helfer sein wollen, Leuten helfen wollen, wie nennt man es, Helfersyndrom, genau, danke, Helfersyndrom wird dann aktiviert und ich habe ja schon erlebt, dass eben das auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass ich im Burnout gelandet bin. Hätte ich mal besser nicht so auf mein Inneres gehört, sondern eher mich an Gott orientiert und dem, was er für mich hat. Nicht jede Möglichkeit, jede Chance ist auch ein Auftrag von Gott. Also, soweit das, was Jesus da seinen Jüngern sagt und eben nicht auf diesen Wunsch der Gäste in Jerusalem da eingeht. Und dann kommt Jesus nochmal auf sich selbst zu sprechen. Das ist dann wieder die Brücke zum Anfang, wo er ja auch über sich selbst gesprochen hat, was da an Karfreitag auf ihn zukommen wird. Und dann sagt er hier, und das finde ich echt krass, wie Jesus da sein Herz öffnet. Jetzt bin ich voller Angst. Glaubt man eigentlich fast gar nicht. Also in mein Jesus-Bild merke ich, passt es wenig rein, mir wirklich Jesus als ängstlich vorzustellen, dass der echt unter Druck ist, dass der in Not ist. Ich habe vorhin von Garten Gethsemane gesprochen. Ich hätte auch schon auf den Predigttext verweisen können, denn genau an dieser Stelle sehen wir, Jesus war unter einem enormen Druck gestanden mit seiner Seele. Deswegen habe ich das auch nochmal ergänzt, weil genau da steht das gleiche Wort an dieser Stelle, meine Seele. Und da ist eine Linie von den Versen davor nach da. Ja, und wie geht Jesus mit seiner Angst und Unruhe um, was die Seele ihm sagt? Er sagt es ja ganz klar, soll ich beten, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Jetzt sind wir genau in dieser Situation, was ich vorhin ausgeführt habe, was Jesus den Jüngern sagen will, was Jesus uns sagen will. Jesus hängt genau in dieser Situation drin. Er lehrt nicht über etwas, was er auch nicht selber durchlebt hat. Und dann macht er ja weiter und sagt, aber genau deswegen bin ich doch jetzt in diese Zeit gekommen, aus dem Himmel in diese Erdenzeit mit dem Tod. Und jetzt kneife ich davor, weil ich merke, das behagt mir nicht oder der Druck wird so groß. Wir hatten gestern Leitertreffen, habt ihr vielleicht auch dafür gebetet. Nicht nur die Gemeindeleitung war zusammen wie an einem Gemeindeleitungsklausurtag, sondern wir hatten auch andere Verantwortungsträger aus der Gemeinde mit bei uns und wir waren da zusammen mit, wie viele Leute waren wir so? 17. Ah ja, danke, Viktor. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Und ich fand es klasse, wie offen und ehrlich wir miteinander reden konnten. Das hat mir echt Hoffnung gemacht für unsere Gemeindesituation, weil manchmal fühlt sich das so an, als wären da unsichtbare Mauern. Jeder ist so vereinzelt in seinen Themen, irgendwie gefangen unterwegs und wir finden nicht rein ins große Ganze dessen, was Gott hier schon seit ja, fast 80 Jahren am Wirken ist, was auch wo es Zeiten gab, wo das schon viel besser gelaufen ist, viel mehr Bereitschaft war, sich einzubringen, auch wirklich, ja, es hat auch gestern so einer gesagt, die Leute, was die früher hier an Zeit investiert haben für Gott und sein Reich und nebenbei, neben einem herausfordernden Job, neben dem, dass sie für ihre Familien gesorgt haben, indem sie ihre eigenen Häuser gebaut haben, noch das Haus Gottes hier aufgebaut haben. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Diese Einsatzbereitschaft, unglaublich. Und ja, irgendwie ist da viel über die Zeit erodiert und das ist schade. Und es war gestern für mich so hoffnungsvoll zu sehen, durch dieses, wir können uns voreinander öffnen. Wir können uns ins Herz gucken lassen. Es können auch Tränen fließen. Es kann auch richtig, richtig schmerzhaft sein. Aber wir schämen uns nicht voreinander, sondern ja, wir sagen einfach, wie es wirklich ist. Und ich glaube, damit kann Gott arbeiten, damit möchte Gott arbeiten. Ich glaube, er möchte wirklich uns als Gemeinde neu beleben. Wir haben ja gehört, für Ostern, für den Ostergottesdienst, den wir als evangelistisch, Gott der Baumeister, genau, Gott der Baumeister, Auferstehung einer Kirche. Ich freue mich echt auf den Gottesdienst, weil ich glaube, genau das möchte Gott bewirken, dass seine Auferstehung vor 2000 Jahren auch uns wieder neu auferstehen lässt, auch als Gemeinde hier in der Reichenberger Straße. Also, hier gibt Gott oder gibt Jesus uns einen Einblick in sein seelisches Innenleben. Wir sehen, er wollte nicht sterben, aber er wollte auch nicht dem folgen, was seine Seele ihm sagt. Er hält den inneren Konflikt, die Spannung aus, bleibt seinem Vater, bleibt dessen Willen, bleibt seinem Auftrag, seinem Plan treu. Und jetzt in Vers 28, im ersten Teil von Vers 28, lebt uns Jesus vor, wie wir es machen können, wenn wir eben unter diesen Druck geraten, dass wir diese Spannung spüren zwischen dem, was unsere Seele will, und wir wissen aber, was Gott möchte. Was Jesus hier macht, ist, er sucht seine Hilfe bei Gott, bei seinem Vater. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn wir in Spannung, in Konflikte kommen, unter Druck geraten, dass wir versuchen, auf Gott zu schauen, auf sein Wesen, seine Macht, seine Möglichkeiten, uns an ihm festklammern und auch an seinem Wort, an seinen Verheißungen, seinen Zusagen uns festklammern. Und dann geht der Bericht weiter in Vers 28. Jetzt redet nämlich nicht mehr Jesus, sondern jetzt redet Gott, der Vater. Da sprach eine Stimme vom Himmel auf die Bitte von Jesus: Herr, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Antwortet der Vater: Das habe ich bis jetzt getan und werde es auch diesmal tun. Wenn wir gucken, wie der Bericht weitergeht, da war anscheinend auch ein Haufen Leute da, eine Volksmenge. Für manche war es ein Gedonner. Die haben gar nicht verstanden, was es ist. Sie haben nur gemerkt, da ist mit Vollmacht, mit Kraft und irgendwie wie so ein Donner. Wenn der kräftige Donner kommt, da erschrickt man erstmal und steht vielleicht innerlich auch stramm oder sowas. Also ein Teil der Leute hat es als Donnern empfunden, erlebt. Andere, die haben anscheinend was verstanden. Und für die war dann klar, da muss ein Engel geredet haben. Die konnten sich nicht vorstellen, dass der Vater selber zu seinem Sohn spricht. Und was hier vom Vater im Himmel kommt für die Zuhörer von Jesus, ist ein ganz klares Statement. Jesus, du hast dich richtig entschieden, dass du weitermachst auf diesem Weg, auf den du gegangen bist die ganze Zeit schon. Dass du bei mir, meinem Auftrag, meinem Willen als deinem Vater im Himmel bleibst. Und ich finde, da steckt so eine Ermutigung für uns drin, dass wenn wir eben auch in unseren inneren Konflikten und Spannungen unterwegs sind, ja, dass Gott es auch, ich glaube wirklich, er hat es, glaube ich, auch für uns bereit, dass er uns dann auch diese Bestätigung geben wird, wenn wir uns richtig entschieden haben in diesem Konflikt zwischen, ja, unserer Seele und dem, was Gott von uns möchte. Und was ich auch so klasse finde hier bei der Aussage des Vaters, ist, dass er sagt, das habe ich bis jetzt getan und werde es auch diesmal tun. Da steckt auch was Wertvolles für uns drin, nämlich uns zu erinnern an das, was wir schon mit Gott erlebt haben. Und deswegen, glaube ich, hat Gott auch bei seinem Volk Israel so Wert drauf gelegt, diese Erinnerungskultur aufzubauen und zu pflegen, die großen Taten Gottes, seine Treue, damit unsere kurzsichtige Seele dann nicht die Orientierung verliert und sich als Verlierer fühlt, aber am Schluss dann tatsächlich verliert, sondern dass sie auf der Seite des Gewinners bleibt, um am Schluss auch festzustellen, tatsächlich, das war das Richtige. Um dann eben auch zu sehen, der Herr, er hat sein Wort, er ist zu seinem Wort gestanden, er ist treu geblieben, er schenkt uns tatsächlich ein Leben, das eine andere Qualität hat, als nur immer auf unsere Seele, von der getrieben zu werden und gesteuert zu werden. Jetzt haben wir ein Lied, wo wir dann es nachklingen lassen können, was ich versucht habe, jetzt von Gottes Wort weiterzugeben. Danach ist dann dieser Zeugnisteil, wo ihr Anteil geben könnt an dem, was ihr mit Gott erlebt habt. Und vielleicht habt ihr ja auch diesen Konflikt schon mal erlebt zwischen Seele und dem Willen Gottes und möchtet Anteil geben, wie Gott das da irgendwie aufgelöst hat. Oder ihr steckt noch voll in diesem Konflikt und möchtet uns einfach ehrlich und offen sagen, wie es gerade bei euch bestellt ist. Und dann können wir auch für euch beten und euch versuchen zu stärken, dass dieser Kampf innerlich so entschieden wird, dass, ja, auch wenn eure Seele sich vielleicht als Verlierer fühlt, sie doch die Gewinnerin ist am Ende. Amen.